Hallo und herzlich willkommen im Darwin-Pod. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, denn wir haben Landurlaub, obwohl Landurlaub trifft es ja nicht wirklich, denn wir fahren mit dem Traumschiff nach Alaska. Ihr habt es euch gewünscht, wir liefern.
Ja, auf jeden Fall Urlaub. Ne?
Auf jeden Fall Urlaub. Und wir haben ja noch einen Hilferuf gestartet an den lieben Kai, der sich auch bereit erklärt hat, mitzufahren auf dem Traumschiff. Hallo Kai.
Guten Abend. Ja, das wunderbare Traumschiff mit allem, was dazugehört. Bären, Fallschirmsprünge und ja.
Typisch Kreuzfahrt halt.
Ja, genau.
Ja, und wenn ihr euch fragt, von was wir reden, wir sprechen von Baywatch Staffel 8, Folge 21 und 22 mit dem wunderbaren Titel White Thunder at Glacier Bay oder Traumschiff nach Alaska in Deutsch. Und das war ein Direct-to-Video-Movie, was gar nichts über die Qualität aussagt, würde ich sagen.
Nein.
Ja, und wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten ja eine Folge, wo unser lieber Lukas von Heather Stephens, von einer jungen Frau, verführt wurde. Und sowas Ähnliches passiert auch hier, muss ich sagen. Nur, dass man Lukas durch Hobi getauscht hat.
Klar, sonst ist das 1:1 eine Sequest-Folge.
Mit allem, was dazu gehört. Wir haben keine Delfine, aber dafür haben wir andere Tiere.
Also, Schuld ist Gregor, weil der sich einfach irgendwie 15 E-Mail-Adressen zugelegt hat und gesagt hat, er möchte, dass wir diese Besprechung machen.
Oh, habe ich meine Fake-E-Mail-Adressen eigentlich gelöscht? Da muss ich nachher mal gucken.
Ja, also nur so zur Einordnung, was jetzt folgt, wird keine Hochkultur. Möchte ich mal vorwegschicken.
Ich sage mal so, das, was wir besprechen werden, wird lustig, aber das, was wir gesehen haben, das ist dann doch irgendwie ein ganz anderes Kaliber gewesen. Aber das Umfeld, in dem wir es uns angesehen haben, das war doch irgendwie ganz nett und hat es dann am Ende doch wieder aufgewehrt.
Stimmt, wir konnten uns nämlich sehen und anfassen und riechen. Also wir waren, wir haben ein nettes Wochenende gemeinsam verbracht und ein Tagesordnungspunkt war auf einem Beamer, wirklich so großformatig, wie ich Baywatch noch nie gesehen habe in meinem Leben.
Und man sollte es auch nicht tun.
Diesen Doppelfolge zu schauen. Vielleicht vorab noch, eigentlich ist es sogar eine Dreifachfolge, weil so quasi die Vorgeschichte, die jetzt dazu führt, dass man hier gemeinsam in Alaska auf einem Traumschiff ist, die passiert noch eine Folge davor. Ist aber auch egal. Also muss man nicht gesehen haben. Wir besprechen jetzt einfach diese Doppelfolge. Ja.
Ja, man bekommt ja auch zu Beginn gleich irgendwie so eine Zusammenfassung, was zuvor begonnen hat. Und von daher reicht das völlig aus, um das zu verstehen hier.
Ich kann ja ganz kurz die Handlung zusammenfassen, aber wirklich nur ganz kurz. Und ich weigere mich auch hier Szene für Szene durchzugehen.
Sehr gut, mach.
Also die Rettungsschwimmer Mitch Cody und Mitchs Sohn Hobie aus L.A. gewinnen eine kostenlose Kreuzfahrt nach Alaska, wo zufällig auch die Rettungsschwimmerinnen Neely, Lainey und Donna, die ich bis zum Ende nicht auseinanderhalten konnte, weil die alle so ähnliche Namen haben, zu einem Fotoshooting mitkommen. Hobie bringt unwissentlich eine gewisse Claire Hodges mit, deren richtiger Name Leslie Stryker ist. Und sie ist eine professionelle Juwelendiebin und Betrügerin, die mit gestohlenen Smaragden im Wert von 5 Millionen Dollar nach Alaska fliehen will, während sie von einem skrupellosen Auftragskiller namens Gavin verfolgt wird. Und gespielt hat das auf einem tatsächlichen Kreuzfahrtschiff. Also das sieht man ja auch so zwischendrin, weil die haben da wirklich normales Publikum noch dabei gehabt, auf der Dawn Princess. Und man hat auch wirklich in Alaska gefilmt. Also man hat wirklich mal Los Angeles, Kalifornien verlassen. Das
ja,
war aber auch schon...
Ja.
Das heißt,
also vielleicht auch so ergänzend, ne? Also die... ich kann mir diese ganzen Namen auch nicht merken, aber die Juwelendiebin, die hat tatsächlich in ihrem Rucksack, den sie auch den ganzen Film überträgt, das ist auch so super, die rennt die ganze Zeit nur mit diesem Rucksack rum, hat sie anfänglich halt diese Smaragde, die sehen so ein bisschen aus wie Kryptonit, würde ich jetzt mal sagen. Also die hat sie irgendwie geklaut und Sie hat halt mit Hobie angebandelt und ist jetzt dann da auch mit auf dieses Kreuzfahrtschiff geraten. Und ich glaube, so habe ich das zumindest verstanden, sie will dann in Alaska eine Übergabe arrangieren irgendwie, ne? Das ist so
ja,
ihr genau, Punkt. Ne? Sie will das irgendwie verkaufen. Warum sie da jetzt dieses Kreuzfahrtschiff für nehmen muss, keine Ahnung. Also ich wäre
ja geflogen. Sie hat ja auch die spektakulärste Anreise zu der Übergabe überhaupt. Mit der Drahtseilbahn und dem, was danach auch folgt.
Also sie ist jedenfalls die Böse. Hobie ist auf sie reingefallen. Alle anderen sind halt irgendwie random auf diesem Schiff. Also da hat
Kommissar... Natürlich auch ein Bitch.
Genau, natürlich. Ja. Mensch, ja, also, ja. Es ist eine Bethesda-Folge, das auf jeden Fall. Und dann entspinnen sich so Sachen. Was man vielleicht auch noch anmerken muss, war das Neely mit dem Kind?
Ja, Neely.
Ja, Neely. Ja. Okay, Neely hat ein Baby.
Nicht von Mitch.
Nicht von Mitch, aber es knistert sehr zwischen Neely und Mitch. Aber Neely hat auch noch eine eigene Agenda da in Alaska.
Ja, sie nimmt das Kreuzfahrtschiff, um den Vater ihres Kindes aufzusuchen, um sozusagen das Kind zu präsentieren. Und wie reist man da an? Natürlich mit Kreuzfahrtschiff und dann chartert man sich eine Pferdekutsche.
Also Neelys Vater weiß offensichtlich nichts von Neely Junior und Neely will ihm da einfach mal das Kind zeigen.
Aber ja. Der Papa hat schon eine neue Familie aufgemacht mit einem neuen Baby, also kommt sie dann ganz traurig wieder zurück.
Ja, da kommen wir ja noch hin. Weil, also erstmal geht es ja irgendwie so los, dass die Typen haben das ja gewonnen quasi und die Frauen haben, wir haben ja diese zwei Parteien, wir haben aber die Frauen und die Männer und die Frauen sind zum Fotoshooting, also zum Arbeiten da, würde ich jetzt mal sagen. Und die Männer haben halt zufällig diese gleiche Kreuzfahrt gewonnen und sind da jetzt quasi so als Überraschung. Also das heißt, sie wollen auch erst nicht entdeckt werden. Das ist so der Anfang, oder?
Ja, sie überraschen sich ja so ein bisschen. Also sie müssen irgendein Bikini-Shooting machen. Wir sind ja bei Baywatch.
Natürlich.
Ja, und das wird natürlich auch sehr Baywatchig in die Länge gezogen, mit aus allen Perspektiven und hoch und runter. Und wir regeln uns an Deck, während alle anderen Passagiere, die da so da waren, im Anorak rumlaufen, also so richtig total dick eingepackt.
Ja.
Und die Eisberge im Hintergrund, so nach dem Motto, müssen die da halt im Bikini tanzen. Und sie überraschen sie ja im Speisesaal.
Genau, beim Captain's Dinner, ne?
Ja. Im Captain's Dinner. Und ach, ihr seid ja auch da. Und ach, ist das schön. Aber Mitch hat die ganze Zeit dann noch Beef mit Hobie, weil Mitch von seiner Freundin nicht überzeugt ist. Er findet das alles viel zu schnell, dass er sie da jetzt mitnimmt.
Und die soll
alles
viel älter sein als er.
Stimmt, ja.
Ja. Mhm. Also Papa Sorgen.
Ja.
Obwohl das ja bei Mitch und Lili dann gar kein Problem ist, dass sie viel
das ist ja auch
ist.
Andersrum, Sabine.
Also das genau, ja, das ist andersrum, das ist legitim. Übrigens finde ich gar nicht, dass die optisch so viel älter aussieht. Also, weiß nicht, höchstens 2-3 Jahre Unterschied hätte ich da getippt, aber gut. Es ist halt einfach so die Ausgangslage. Aber wir haben natürlich, weil die beste Situation, die beste Variante, um solche Edelsteine, Juwelen loszuwerden, man geht dahin, wo einen niemand folgen kann, nämlich an Bord von einem Kreuzfahrtschiff und wählt das so als Fluchtort. Also ein geschlossenes System, von dem man nicht entkommen kann. Aber genau wie du schon sagtest, Gavin ist denen auf den Fersen und der hat eben den Auftrag bekommen, der soll die, nämlich die Leslie, ausfindig machen. Und dann bekommt er ja auch so verschiedene Punkte an die Hand. Er soll nach einer Frau Ausschau halten, die braune Augen hat. Also setzt man sich in der Bar als erstes oder als eine der ersten Personen eben an zu einer Person hin, die blond und blauäugig, so rum ist. Also ja, also da passiert so viel hanebüchenes Zeug. Und die Folge, ich glaube, es gibt keine Episode, bei der man häufiger sagen kann, die geht über Tische und Bänke.
Ja, oder hä?
Ja, genau. Ja. Also die Verwechslung, da habe ich sehr gelacht. Also vor allem, weil er vorher gesagt bekommen hat, ja, such die hat so und so Augenfarbe. Und er hockt sich dann hier zu, wie heißt sie doch, Donna. Genau, mhm. Donner und ja, ganz offensichtlich hell leuchtende blaue Augen.
Ja. Was ich an Gavin auch sehr mag, er ist ja so ein Bösewicht, ne?
So ein 90er, typischer 90er Bösewicht, so mit diesen Haaren, so gegelt.
Genau,
und Bärtchen. Und
schwarze Haare natürlich, also er ist ständig dunkel gekleidet und es ist ganz klar, er ist der Bösewicht. Und natürlich auch sehr sportlich und so und erzählt auch irgendwie die ganze Zeit, was mit Import-Export machen oder wie auch immer. Aber das ist auch alles egal. Denn erstmal legt man ja irgendwann irgendwo an in so einer Hafenstadt und will angeln gehen. Also Mitch will mit dem blonden Typen angehen.
Warte mal, der blonde Typ war Cody.
Cody, okay. Mitch will mit Cody angeln gehen, Lachse angeln. Habe ich mich auch gefragt, also, bist du auf Kreuzfahrt, dann gehst du Lachse angeln, was machst du denn dann mit den Lachsen am Ende? Du bist aufs Schiff und
alle essen direkt.
Keine Ahnung. Ja. Und Neely wird dann auch irgendwie überzeugt, mitzukommen. Und Leslie bietet sich dann als Kindermädchen an, ne?
Und bekommt das Baby
und
auch
bekommt
direkt.
Bekommt das Baby auch einfach, obwohl ja, Neely und Leslie sich eigentlich das erste Mal getroffen haben. Ja. Auf diesem Schiff.
Das ist so ein Mysterium, wo das Baby die ganze Zeit bleibt, weil das Baby ist ja nur da, wenn es dem Plot dient und sonst ist es ja weg und die Mutter ist stundenlang sonst wo und geht zum Beispiel angeln, ja.
Ich glaube, sie erwähnen mal einen Betreuungsservice zwischendurch, den man aber vorher buchen muss.
Ja, genau, der wird erwähnt und ja, Leslie bekommt dann das Baby anvertraut. Wie gesagt, die haben sich noch nie zuvor groß gesehen, kannten sich nicht und ja, na klar, hier, mein Baby und du siehst auch zuverlässig aus, also ja, kannst das schon. Warum? Ja,
also. Das ist Hobis Freundin.
Natürlich, ja.
Ja, und Hobi ist ja auch so total begeistert, als sie mit dem Baby ankommt, weil er wollte ja so ein bisschen schöne Zweisamkeit mit seiner neuen Freundin verbringen und dann bringt die das kleine Kind. Aber sie nutzt es ja nur, um die Diamanten zwischendrin da zwischen den Windeln zu verstecken, weil was ist das beste Versteck halt zwischen den Windeln?
Natürlich, ja.
Ja, also nicht zwischen den Gebrauchten, sondern im Kinderwagen. Also das heißt, die Diamanten sind jetzt im Kinderwagen. Und ja, dann steuern wir auch direkt aufs erste Highlight zu, weil nämlich Mitch, Cody und Neely gehen da irgendwie in die alaskanische, in die Wildnis von Alaska. Die Männer wollen angeln und weil Angeln natürlich nicht Frauensache ist, will Neely fotografieren. Und dann gibt es erstmal so herrliche Szenen, wo sie mit so einem Fotoapparat da durch die Gegend stolpert. Also auch irgendwie so ganz random irgendwelche Tiere sieht.
Ja, die so Stockaufnahmen.
Genau, die Stockaufnahmen sind.
Die auch sehr viel unschärfer sind als der Rest von dem, was man da so sieht.
Und in einer völlig anderen Landschaft stehen.
Ja, genau.
Aber coole Tiere, also so eine Ziege und ein Adler und so und auch alles innerhalb von 2 Minuten. Und ganz Alaska präsentiert sich von seiner besten Seite. Und die Männer sind unten am Fluss und wollen da irgendwie angeln und dann kommt ein Bär.
Ja, also der Bär kommt, der taucht hinter Neely auf und die sind jetzt irgendwie gefühlt schon, nachdem die sich so 1 Minute vorher verabschiedet haben und dann 10 Bilder entstanden sind, auch irgendwie scheinbar 5 Kilometer auseinander. Also der Bär taucht auf, der sieht übrigens auch die ganze Zeit nicht so richtig aus, als wäre der jetzt irgendwie bedrohlich oder gefährlich. Also ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, so ein Zoobär, würde ich sagen. Also der sieht relativ harmlos aus.
Ja, der wird schon Tiertrainer da.
Ja, genau. Ja. Aber die Verfolgungsjagd ist natürlich toll, denn wohin flüchtet man, wenn ein Bär einem folgt?
Ins Wasser oder auf einen Baumstamm, der
auf
ins
so einen
Wasser
Baumstamm,
ragt.
Genau.
Der ins Wasser ragt. Und dann rutscht man natürlich aus, gefühlt ins knietiefe Wasser, aber klammert sich dann an diesen Baumstamm, als würde man ertrinken und dann aber auch so in ewigen komischen Bewegungen, dass sie da nicht hochkommen, wo man sagt, steh auf, bist du weg. Und der Bär kommt halt immer bedrohlicher auf sie zu.
Genau, also wir haben jetzt die Gefahr des Ertrinkens und den gefährlichen Bären auf einmal.
Ja, aber wir haben auch noch ganz zufällig irgendeinen so merkwürdigen Stacheldraht, der um diesen Baumstamm gewickelt ist. Und darin verfängt
Stimmt,
sie sich
da verfängt
ja irgendwie.
Stimmt, da verfängt sie sich ja auch noch.
Ja, noch mit dem Fuß, genau. Und ja, dann schreit sie natürlich um Hilfe und natürlich eilen unsere beiden Helden zu Hilfe. Und man kann diesen Bär auch in die Flucht schlagen und beim Weglaufen von dem Bär sieht man was.
Das ist ein anderer Bär.
Also der Bär wechselt von Grizzly ja. zu Braunbär zu Grizzly.
Der wechselt in die Art. Schwarzbär zu Grizzly.
Oder Schwarzbär, ja. Also.
Wunderbar.
Ja. Ganz anderer Bär plötzlich. Also ich weiß nicht, ob das damals einfach nicht aufgefallen ist, weil natürlich die Auflösung geringer war.
Ja, du hast mit so einem ganz kleinen Fernseher
Pal geguckt. Oder? Ja, ja, genau.
Ja, und du hast ja auch nur einmal gesehen. So, dann ging es ja
Man
schon
Man sollte es
weiter.
Nur einmal gesehen haben. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung dreimal gesehen.
Ich habe es nur zweimal gesehen.
Ich habe es, glaube ich, auch dreimal gesehen und ich möchte es nie wiedersehen.
Es ist nachvollziehbar. Auf jeden Fall können die beiden sie ja befreien. Dann, wie gesagt, sie dreht sich da so um diesen Baumstamm rum und wie auch immer dieser Stacheldraht oder dieser Draht dahin gekommen ist, es bleibt offen, ist auch egal, weil in dieser Folge ist sowieso alles egal. Bär ist weg und ja, man hat die Frau, die Damsel in Distress gerettet.
Ja, und dann geht man wieder zurück aufs Schiff und jetzt ist das doch so, dann gibt es erstmal noch so eine kurze Szene mit Needy und Mitch, wo man auch schon merkt, da können was sein. Und eigentlich hatte ich die ganze Folge über das Gefühl, also ich bin nicht so tief in der Baywatch-Lore, dass die eigentlich sogar schon was miteinander haben. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, oder? Es ist so ganz komisch.
Ich fand ganz komisch, dass die beiden eigentlich gar keine Chemie miteinander haben. Also ich persönlich habe da keine gesehen. Also das wirkt irgendwie natürlich, als hätten das zwei Schauspielende gemacht. Und ja, haben sie ja auch, aber die haben ja 0,0 Chemie. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das, was die am Ende dann vollziehen, kommen wir nachher noch zu, das ist ja auch nicht weniger Hanebüchen, dass das lange Bestand haben wird. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie noch in der nächsten Staffel lange ein Thema war.
Falls ihr da draußen euch mit Baywatch richtig gut auskennt, was ist aus Neely und Mitch geworden? Das möchte ich wissen. Teilt uns das mit.
Ja, aber den Subplot hier mit Neely, der ist natürlich toll. Also auch gerade das, was Sabine eben sagte, man fährt da mit der Kutsche natürlich standesgemäß hin, klopft an die Haustüre und man erfährt dann, ja, alles war umsonst. Man hätte auch vorher wirklich anrufen können und fragen.
Ja, vor allem, wir sehen nichts. Also
wir sehen nichts, wird einfach geschnitten kurz.
Aber die Kutschfahrt sehen wir.
Wir sehen die Kutschfahrt dahin. Sie fährt da zu dem Vater ihres Kindes. Und das ist echt ein relevanter Plot eigentlich. Aber dann sehen wir es nicht. Und dann sehen wir sie irgendwann später wieder. Und dann sagst du, ja, der war leider nicht da.
Genau. Und willst du nicht gerade, wenn du doch hier bist, magst du mich nicht auch? Oder willst du mich nicht irgendwie zufällig gerade heiraten? Also, ja.
Ja, aber wir haben ja noch den Kriminalplot. Es kommt einmal zu einer schönen Verfolgungsjagd auf dem Kreuzfahrtschiff. Da hatte Kai ja schon angekündigt, wie sinnvoll das ist.
Ja, also die Verfolgungsjagd ist natürlich auch... Also wie haben die beiden sich plötzlich erkannt? Also unsere Leslie, die sah ja anders aus, hat andere Haarfarbe gehabt und prinzipiell wäre sie doch einfach an Gavin vorbeigegangen und hätte ihn ignoriert und hätten nicht einfach 5 Sekunden sich einander angestarrt auf einer Metalltreppe. Die hätten sich doch aneinander nicht erkannt und das wäre doch nie aufgefallen, oder?
Vielleicht ist das in dieser Folge davor, vielleicht haben die sich da schon getroffen, das kann natürlich sein.
Ja, aber warum setzt er sich dann an der Bar zu Donner?
Ja, stimmt auch wieder.
Und vorher noch zu einer ganz anderen Frau. Ja, also, wie sagt das? Sie hätte doch einfach an ihm vorbeigehen können, nicht so panisch ihn angucken und dann, aha, du bist es.
Und dann aber dann hätten wir doch nicht diese Wahnsinnsverfolgungsjagd über alle Decks des Kreuzfahrtschiffs und dann dreimal die gleiche Treppe hoch und runter und nach links und nach rechts und an den Bikini Girls vorbei. Das hätten wir doch dann komplett verpasst. Und wie sie sich dann noch in eine Kabine flüchten und dann kommt Donner raus und dann geht er wieder und ach,
Da kriegt Mitch doch noch so schön einen in die Fresse, ne?
Ja, ja.
So eine tolle Szene.
Ja, weil der Gavin, der hat ja Donna quasi die Zimmerkarte geklaut, weil der will die natürlich durchsuchen, weil der hat ja gar keine Ahnung, dass die jetzt blonde Augen hat und dass das gar nicht die Gesuchte ist. Also trotzdem durchwühlt man das und das bekommt Mitch natürlich mit und wundert sich, okay, das ist aber ein komischer Typ. Und dann kurz darauf will Donna eben in ihr Quartier, in ihr Zimmer gehen und dann fragt Mitch, hä, ist das die ganze Zeit schon dein Zimmer gewesen? Da war vorhin so ein komischer, großer Typ drin mit Bärtchen und ja, ach, das, der hat mich doch an der Bar angeschnackt. Und das ist bei der Verfolgungsjagd dann genau die Szene, dass Mitch da auch dazwischen kommt und er bekommt dann so eine vor die Stirn und fällt dann so rückwärts um.
Aber jetzt ist er natürlich hellhörig und jetzt channelt er den Mitch aus Baywatch Nights. Und fängt jetzt natürlich an zu ermitteln und sieht sich da irgendwie in der Pflicht, ja.
Ja, ich sag mal so, es ist noch nicht die wildeste Verfolgung, sagt er.
Nein, die kommt noch.
Ja, also die hat so TV-Niveau.
Mhm.
Aber bevor das losgehen kann, müssen wir natürlich sehen, warum die Mädels an Bord gekommen sind. Weil wir haben dann so ein Gefühl, Viertelstunde lang dieses Bikini-Shooting, wo sie da in verschiedenen Positionen an Deck rakeln und dann haben die da noch einen Zylinder gebracht, eine Glas- oder eine Plexiglasröhre, wo einer Qualm reinbläst und dann tanzt da eine von denen, ich weiß nicht, ob es Donna war oder die andere, im Bikini rundherum.
Und ja, das ist Carmen Electra, ne?
Oder Carmen Electra, ja.
Mhm. Genau, als Lenny. Die heißen auch alle gleich gefühlt. Das macht es auch nicht leichter. Aber ich glaube, dass, ja, was wir so als diese Glaszylinder gesehen haben, in denen sie sich räkeln, das könnten auch so Duschkabinen sein, oder?
Ja, aber mitten auf dem Deck, also ganz seltsam.
Am Pool ist es ja immerhin. Und es gibt ja auch so Pool-Szenen. Also sie werden ja auch noch so im Pool hochgehoben und schwimmen da hin und her.
Und so. Ja, machen ja so Synchronschwimmen-ähnliche Sachen. Also ganz, ganz wild.
Wo wir gerade bei Carmen Electra sind, die ja sonst irgendwie, außer hier fotografiert zu werden, keine große Rolle spielt im Film, im Special. was ich ganz faszinierend fand, ich habe ein bisschen rumgegoogelt und habe die Original-DVD-Hülle quasi als Foto gesehen und da ist wirklich ab 18 Material mit Carmen Electra drauf. Also ist da angekündigt und darum ist die irgendwie ab 18 und keine Ahnung, was da drauf ist, weil ich habe die nicht, aber... Das fand ich schon irgendwie witzig.
Das ist ja jetzt aus marketingtechnischer Sicht wunderbar. Die haben also erkannt, dass ihr Werk, das sie da produziert haben, Schrott ist. Also was macht man? Man nimmt die Sexbombe, die man im Cast hat, und packt noch Zusatzmaterial auf die DVD, damit die Leute das kaufen. Ja, und so hat das einfach nur seine Käufe.
Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ernsthaft pornografisches Zeug drauf ist oder so, sondern da bist du vielleicht, weiß ich nicht, hat so einen knapperen Bikini an wahrscheinlich oder sowas. Ne?
Ja.
Aber das ist schon sehr schräg.
Sie haben ja diese Szenen auch total blöd geschnitten, weil gerade mit dieser Duschkabinen-Szene, da ist so ein random Typ, ich glaube, der gehört zur Produktion, der einfach die ganze Zeit nur Carmen Electra anklotzt. Und als sie da rundherum kommt, da filmen sie den total mit, wie der so angeiert. Also nicht mal den haben sie rausgeschnitten.
Ja, ich glaube, da hat man sowieso so viel rausgeschnitten, dass das am Ende eben auch das Machwerk geworden ist, was man hier sieht, was hinten und vorne keinen Sinn ergibt. Aber wenn man alles Sinnvolle in dieser Episode mal zusammenfasst, dann wäre man ja vermutlich insgesamt nicht mal auf eine halbe Stunde gekommen. Also da ist so viel Material drin, also gerade diese wirklich super lange Duschfotografie-Szene, auch zwischendurch immer mal wieder so Sequenzen, wo man sich denkt, das ist eher gerade so eine Episode von gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil es auch immer so von Szene zu Szene hoppt und man sieht hier mal wieder ein bisschen Quatsch und Dialoge und da mal wieder ein bisschen sinnloses Zeug, also das einfach sinnlos in Länge
gezogen. Dann noch ganz viel Tourismus-Info, wie schön ist doch Alaska? Wie schön ist unser Kreuzfahrtschiff?
Ja, also ein Berg und also wir sehen ja immer einen Berg und einen Gletscher.
Ja.
So, also das passt doch alles gar nicht zusammen.
Also nicht wo das Kreuzfahrtschiff dann ist, weil sie legen ja auch an mehreren Städten an, wo man dann Ausflüge machen kann. Also in der einen Stadt wollte ja Hobi auch einen schönen Ausflug machen, kann aber nicht, weil er ja aufs Baby aufpassen muss. Und in der anderen Stadt war halt diese schöne Kutschfahrt. Dann hatten wir ja noch das Angeln. Und dann haben wir noch eine Stadt, da gibt es eine Seilbahn, um auf einen Berg zu kommen. Und dort kann man als besondere Action Gleitschirmfliegen machen. Gleitschirmfliegen.
Genau. Also das ist jetzt auch, hängt jetzt auch wieder mit der Verfolgungsjagd zusammen. Weil irgendwie passt das wohl gut zusammen, dass man jetzt anlegt und dann kann die Verfolgungsjagd nämlich, also der Böse jagt die Diamanten habende Frau und sie hat die Diamanten auch wieder, die sie jetzt zwischendurch dann irgendwie mal bei dem Baby versteckt hat, was auch irgendwie überhaupt komplett sinnlos war. Also da hätte man ja auch was draus machen können, dass das Baby in Gefahr ist oder so, aber nö. Sie holt sich die da einfach wieder. Und dann geht es jetzt nämlich ans Festland und jetzt will sie halt, hat sie die wahnsinnig gute Idee. Also sie ist übrigens die, die ein Handy hat, ne?
Ja, das, weil sie hat ja die Übergabe telefoniert und irgendwie, um zur Übergabe zu kommen, will sie ja auf dem Berg und dann mit dem Gleitschirm runterfliegen in eine andere Stadt und dort ist dann diese Übergabe. Ich glaube, so ist der teuflische Masterplan.
Super ausgedacht, ja. Also da muss man auch erstmal drauf kommen, mit dem Kreuzfahrtschiff da hinzufahren, mit der Seilbahn nach oben zu pendeln, um da ganz zufällig einen Pickup zu finden, der hier Gleitschirme verteilt und dann in die nächste Stadt zu gleiten, um da die Übergabe zu machen.
Also, so, aber erst muss man in die Seilbahn.
Ja.
No mit Ticket.
Ja, also das ist auch so ein Comedy-Moment. Also Leslie und... Ja, Cody, nicht Cody, wie heißt der andere nochmal? Der Freund, verdammt, wie heißt der nochmal?
Hobie.
Der Sohn Hobie, genau. Die haben ein Ticket gekauft, die sind in der Seilbahn drin, Gavin will hin, dann ruft so, nicht ohne Ticket. Ja, so, und dann steht aber noch eine Person vor ihm da an diesem Schalter und er ist da ganz aufgeregt und will dieser oder klaut dieser Dame dann dieses Ticket aus der Hand und läuft dann quasi weg. Und man sieht aber in dem nächsten Moment schon gar nicht mehr, wie der überhaupt letztendlich da so richtig hochkam. Also die Kabine ist ja schon mal abgefahren, in der Leslie und der andere sind. Also die sind ja eigentlich Minuten oder eine halbe Stunde vor.
Die Tür geht ja noch zu und er schlägt noch mit den Händen dagegen. Ja. Also das ist super knapp. Und wir erfahren ja auch, dass, also es gibt ja nur irgendwie diese eine Seilbahn, die fährt einmal hoch und dann wieder runter. Und das heißt, er kann jetzt auch nicht direkt hinterher, sondern muss jetzt auf den nächsten Zyklus warten sozusagen.
Und meuchelt noch den Ticketsverkäufer.
Ja, aber trotzdem ist er denen gleich wieder sehr schnell auf den Fersen. Also im nächsten Moment ist er ja auch oben und er verfolgt ja quasi auch Schritt und Tritt.
Nee, nicht, dass das untergeht, was Sabine gesagt hat. Er bringt auch zwischendurch völlig grundlos diesen...
Der wird, passiert auch nie wieder was.
Schaffner da rum.
Ja, genau. Das auch.
Was ihm nichts bringt. Und nee, was auch egal
also
ist.
Er klettert ja jetzt nicht an dem Seil hoch. Also das wäre doch lustig gewesen, wenn das so gesehen hätte, dass er dieses Seil hochhoppt oder keine Ahnung, ja, irgendwie eine andere Möglichkeit findet mit der Ersatzbahn. Aber das sieht man alles nicht, denn ja, Schaffner tot. Und dann sieht man oben wieder ja Leslie und anderer Typ.
Hobie?
Die Hobie, genau, die dann ja diese Gleitschirme holt. Und da haben wir uns beim Anschauen schon gewundert, wo man diese Gleitschirme bekommt. Nämlich an einem Typ, der da steht mit einem Pickup und die von der Ladefläche so rausgibt. Also es ist nicht so, dass da irgendwo so ein schönes Häuschen steht, so hier Gleitschirme, Vermietung oder sowas.
Und noch eine Einweisung oder sowas auch nicht.
Nee, einfach nur so unterschreiben.
Ja. Man muss auch nicht bezahlen dafür.
Genau. Ja, und dann läuft man einfach so den Berg weiter hoch. Genau, und den Rest, ja, kümmert euch selbst drum.
Ja, Land der Freiheit.
Ja, aber Gavin ist ja plötzlich auch wieder da. Der klaut diesem Typen an dem Pickup für so einen Gleitschirm und läuft dann weiter. Und dann sieht man als nächstes ja quasi schon der Abstieg, also der Gleitflug. Und dann taucht er plötzlich wie in so einer Verfolgungsjagd so dum-dum-dum Musik.
Stopp. Also man muss erstmal sagen, dieser Gleitflug, ne, das ist tricktechnisch unter aller Sau.
Ja, es ist immer so abgewechselt Stockaufnahmen von irgendwelchen Leuten, die gerade im Gleitschirm fliegen. Dann aus der Nahausnahme sieht man eindeutig, dass die halt irgendwo aufgehangen sind und halt so ein paar merkwürdige Bewegungen machen vor Blue Screen, der ja auch unfassbar schlecht aussieht. Und dann hat man auch ganz eigenartige Location-Wechsel, denn man...
Sie wackeln auch viel zu sehr. Wenn sie so sehr wackeln, genau, würden, würden sie ja...
Das ist wie in den Filmen, in denen man Verfolgungsjagde sieht und dann die immer so wild am Lenkrad drehen, so von links nach rechts, so fährt ja keiner. Also so ist das, ja. Aber es gibt ganz eigenartige Location-Wechsel. Also man fliegt und sieht dann immer irgendwie den Boden, den Grund und das ist so grün und im nächsten Moment ist man wieder mitten auf dem Gletscher und das ist alles weiß und schneebedeckt und es ist einfach ganz wild.
Und die Gleitschirme wechseln auch die Farbe?
Zwischendrin, ja.
Und das Allertollste ist, die können sich beim Gleitschirmfliegen einfach unterhalten. Also
ja,
die
das auch.
Ja. Ja. Ohne, dass sie irgendwelche Mikros hätten oder so, sondern das scheint irgendwie zu gehen. Ja. Und jedenfalls, Gavin hat ja jetzt auch einen Gleitschirm und jetzt gibt es eine Gleitschirmverfolgungsjagd.
Ich mochte diese Szene voll gerne, als man hier Leslie und der anderen fliegen sieht und dann plötzlich so düm, düm, düm von hinten noch diese andere Gleitschirm so um die Ecke geflogen kommt, so als Verfolgungsjagd.
Und Gavin also, hat auch eine Pistole und schießt dann und...
Ja. Ja, mit einer Handpistole.
Ja, ja. Er zwingt sie, er will sie dann zwingen zu landen, ne? Das ist so sein Ding.
Ja, und Leslie will auch landen und Hobie, nö, ich habe mir doch hier fliegen, wir haben doch hier den Ausflug. der kapiert die Lage absolut nicht. Also der kommt sowieso in dem ganzen Film sehr, sehr naiv und dämlich rüber.
Ja. Ja, aber es gibt ja noch eine Zwischenszene, denn wie du eben schon sagtest, unser Mitch ist ja jetzt im Detektiv-Mode. Er ruft mal zu Hause kurz an und fragt eben die Namen mal ab. So, hey, kennst du die und die? Ja, das ist doch die Striker, ja, das sagt mir was. Und Gott sei Dank hat er diese Kontakte und die hat man natürlich als Rettungsschwimmer und bekommt dann direkt diese Mitteilung, ja, die ist gesuchte Mörderin. Und deswegen ist kurz darauf auch mit auf dem Berg.
Nur, dass das klar ist, ne? Der ruft nicht einen Bekannten bei der Polizei an oder so, sondern der ruft in der Rettungswache an.
Und genau, also bei den Baywatch-Leuten direkt genau. In der Zentrale.
Und die haben diese Daten.
Ja, die kann man direkt abrufen und dann sieht man, ja, das ist eine gesuchte Mörderin. Und ja, wie gerade schon angedeutet, plötzlich ist auch Mitch oben auf dem Berg.
Ja, die haben ja einen Hubschrauber genommen.
Die haben dann einen Hubschrauber, genau. Also er hat natürlich seine ganze Instanz da zusammengerufen und hat rucki-zucki auch, keine Ahnung, vielleicht ist der auch von Malibu dahin geflogen, jetzt der Hubschrauber. Also der hat das auf jeden Fall sehr schnell organisiert, ja. Da die Bergwacht oder wer auch immer da zuständig ist. Also da hat man Kontakte und ja, der Mitch samt Cody ist auf dem Weg dahin.
Meanwhile, auf dem Gletscher ist man ja gelandet, ne? Gavin hat sie ja zur Landung gezogen und dann gibt's noch Verfolgungsjagd zu Fuß.
Die stammt aus einem Dick und Doof-Film, oder? So sei nur noch die Klaviermusik gewählt. Weil sie laufen dann hin und her und die Distanzen variieren auch immer. Also eigentlich ist ja so dran, dass du sagst, in einer Minute hat er sie, ja. Und dann laufen sie aber einmal hoch und einmal runter und dann ist er wieder 10 Meter weg und dann wieder dran. Also das wird sehr in die Länge gezogen, bis sie dann in ein Gletscherspalt rutschen, in ein Gletscherloch. Und dann sind da Leslie und Hobie unten in dem Gletscherloch gefallen und oben steht Gavin mit der Pistole und bedroht sie und sagt, her mit den Diamanten.
Dann werfe ich euch ein Seil herunter.
Ja,
ist klar.
Wo er das herhat, weiß ich auch nicht. Das Seil.
Ja, also auch die Szene, die du gerade sagtest, das mit dieser Verfolgungsjagd über den Gletscher, die könnte man irgendwie, weiß nicht, so von der Geschwindigkeit auf dreifache Geschwindigkeit stellen, dann die Benny Hill Musik dabei.
Genau.
Das wäre perfekt dafür. Aber auch dieses Loch, diesen Gletscher, in den sie fallen, der sieht ja in jeder Facette unfassbar falsch aus. Ja, also das sieht ja eher aus wie so eine, ja, mal wieder so eine Star Trek Gedächtnishöhle eher. Also ist irgendwie so Pappmaché an den Seiten. Das könnte auch aus dem Freizeitpark stammen. Also es sieht einfach sehr künstlich aus.
Stimmt, wobei man sagen muss, die sind ja offensichtlich, also diese ursprüngliche Verfolgung, das haben sie
ja die durchaus,
irgendwie auf
ja.
dem Schneefeld zumindest genau. gedreht, ne? Oder auf einem echten Gletscher. Also das muss man jetzt so gut halten, aber dann landen sie halt in so Styropor-Eis. Ja.
irgendwie noch ein Bach durchfließt.
Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Es sieht auch alles sehr künstlich und angelegt aus. Also nicht so richtig naturbelassen. Aber man löst ja später auch noch eine, eben, wie nennt man das? Wenn hier irgendwo Lawine oder so ein Gletscher irgendwie, der bricht ja ein. Und dann fällt ja auch so ein bisschen Styroporklumpen da unten in diese Grotte. Ja, die auch so abprallen überall.
Ja, weil Leslie will ja die Smaragde nicht hergeben, aber Hobie sagt, der bringt uns sonst um. Und dann geben sie ihm doch und dann gibt er ja das Seil, aber lässt sie dann wieder runterfallen und dann fallen sie ja in diesen Eisbach, sind klatschnass eigentlich, müssen erfrieren und in dem nächsten Schnitt wieder vollkommen trocken zu sein.
Ich mochte auch diesen Moment, als er sie da eigentlich so vermeintlich hochziehen will und dann so ein Ha-ha-Moment ja, hat genau. Und sie dann doch wieder fallen lässt. Ja.
Aber wer kommt zur Rettung? Papa Mitch kommt zur Rettung.
Mit Cody, ne?
Mit Cody, Cody, ja.
Mit Cody, genau. Ja. Die haben auch Eispickel dabei.
Die haben alles da.
Ja.
Ja. Ja, ja, sehr clever. Und
schade, dass sie nicht so diese roten Bojen
dabei haben. Ja, aber ja, zwischenzeitlich landet ja auch Gavin noch unten. Und
ja, genau,
dann,
ja, genau. Ja.
Und am Ende sind sie eigentlich alle unten, also auch Mitch. Und da gibt es ja noch diese Rauferei, diese Klopperei, bei der Mitch erst gar nicht so richtig gut aussieht. Mhm. Also ordentlich aufs Fressbrett.
Also auch alles komplett kloppt.
Maximal bekloppt.
Und faszinierend ist, das ist alles überhaupt nicht spannend.
Nein, null. Das hat man geschafft, das muss man erstmal hinbekommen, so eine Szene zu machen, ohne dass die auch ein kleines bisschen Spannung erzeugt. Das ist einfach nur, Wahnsinn. Man muss lachen die ganze Zeit, ja. Das ist einfach Comedy pur, ja. Weil ich kann auch diesen Gavin als Bösewicht überhaupt nicht ernst nehmen.
Nein.
der sieht böse aus, also wenn man ihn auf einem Foto sehen würde, aber sobald er sich bewegt, ist das einfach nur so eine wandelnde Witzfigur.
Ja, also das ist dann aber gelöst. Also man nimmt den ja gefangen, so den Gavin und was lässt den noch?
Leslie wird auch festgenommen.
Ja, ne,
genau. Und dann gibt es ja noch so diesen kurzen Moment, Hobie geht zu Leslie, oh, war denn alles nur gespielt und sie macht so und geht weg.
Ja,
ja also
voll
in, ja. Ja, genau. Ah, der arme Hobie.
Ja, ja, aber er sieht ja dann auch ein nachher, Papa hat recht gehabt, sie war nicht die Richtige für ihn. Ne? Und er sagt, nee, ich werde ein bisschen mehr auf dich hören und so. Also da hat der Hobie auch was gelernt.
Ja, eine Lektion fürs Leben. Mhm. Ja.
Jetzt könnte ja der Film vorbei sein.
Ja,
aber
bitte.
Ist er nicht.
Nein, das ist wie bei dem Herrn der Ringe. Man denkt oder hofft, es ist zu Ende, aber es wird immer noch was hinten dran gehangen. Ja.
Apropos Herr der Ringe.
Weil Mitch hat nicht nur Zeit gehabt, einen Helikopter zu besorgen, sondern auch noch Verlobungsringe. Weil, wie war das? Neely?
Mhm.
Neely, ja, Neely. Neely hat ja jetzt erkannt, dass das nichts mehr wird mit ihrem Ex. Sie wollte ja nur dem Kind zuliebe da noch was versuchen. Und eigentlich hat sie ja schon immer Gefühle für Mitch. Und Mitch hat schon immer Gefühle für sie und auch für das Baby. Das ist ja wie seine Tochter. Und dann gestehen sie sich ganz groß ihre Liebe und er macht ihren Heiratsantrag so auf dem Kreuzfahrtschiff, so ganz nah an der Brüstung, wo ich immer dachte, fällt das jetzt ins Wasser denn? Und sie sagt ja und dann wird ja geheiratet, gleich noch vor Ort auf dem Kreuzfahrtschiff.
Moment, es gibt noch eine kleine Komplikation, weil der Captain ist nicht verfügbar erstmal.
Ach ja, stimmt.
Also man braucht jetzt jemanden, der da traut. So. Und der Captain ist gerade nicht verfügbar. Und dann schleppt Cody so einen Rabbi an,
so. Ja.
Der dann sagt, ja, ich bin aber Rabbi und sind sie denn überhaupt jüdisch? Und so, nein, sind wir nicht. Und dann werden die aber nachher trotzdem vom Captain verheiratet. Und diese Wir-holen-Rabbi-Szene ist auch komplett verrückt und losgelöst vom Rest der Handlung. Und ist auch nicht
ja,
lustig.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ja. Übrigens, ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Also ja. Scheinbar, wenn das stimmt, was ich da herausgefunden habe, dürfen auch so Kapitäne gar nicht trauen. Das ist nur so ein Filmmythos.
Ja, ja.
Das, nur unter der Flagge von Malta, Bermuda oder den Bahamas könnte das rechtlich möglich sein. Aber ja, da doch sowieso diese ganze Folge ein Desaster ist, fällt das am Ende auch nicht mehr irgendwie negativ auf. Auch nicht, dass bei der Ehe...
Wobei in den USA ist es dann doch ein bisschen liberaler, ne? Da kannst du dich ja auch in Las Vegas relativ zügig trauen lassen und so.
Das kann sein, aber wer weiß, ob das dann auch so richtig Bestand hat. Aber wie gesagt, egal, spielt letztendlich auch keine Rolle. Witzig ist halt, wie viele Leute da rumstehen, die wir auch nie zuvor und die danach gesehen haben. Also vermutlich einfach die Gäste von diesem Kreuzfahrtschiff. Und die Torte, die hat man auch, eine riesige Torte irgendwo anfertigen lassen.
Und die haben ja auch gute Klamotten, ja. Also ein seltsames kurzes Hochzeitskleid haben sie irgendwo aufgetrieben.
Also ich möchte jetzt nur noch mal kurz, ne? Still, am Anfang dieser Folge waren Mitch und Lilly kein Paar.
Ja. Nein.
Und jetzt Freunde. Heiraten die. Ich möchte das nur noch mal hier einfach mal so im Raum sagen.
Manche sind da schon dabei.
Drei Tage später. Way.
Ja, ich habe mir überlegt, das ist doch eigentlich der größte Logikfehler in dem Ganzen. Also Mitch hat gerade seinen Sohn Hobie aus der Gletscherspalte gerettet und und diesen Killer besiegt. Also seine emotionale Reaktion ist darauf, Neely zu heiraten, mit der irgendwie vorher eine, keine Ahnung, Off-Beziehung oder irgendwie so eine Freundschaft. Das ist doch Seifenoper-Logik. Hinten und vorne.
Ja, natürlich. Ah, ja.
Aber wir haben doch jetzt auf dem Traumschiff noch die Traumhochzeit.
Ja. Wir haben auch Gott sei Dank ein Hochzeitskleid und so, ne?
Ja, und alles. Und sie läuft ja dann auch die Treppe runter zu einer ganz speziellen Hochzeitsmusik, die ich dreimal anhören musste. Beim ersten Mal dachte ich, das kann doch nicht sein. Oder ist es euer Ernst? Dann dachte ich, hast du vielleicht die falsche Tonspur? Es ist im Englischen anders. Nein. Also statt dem Hochzeitsmarsch spielt man die deutsche Nationalhymne.
Ja, also das setzt so diesem Ganzen noch am Ende so die Krone auf. Ja. Also wenn man nicht schon dachte, man hat alles absurde, bekloppte gesehen in dieser Doppelfolge.
Ich möchte
dann am Ende
an dieser
so,
Stelle Peter grüßen.
Ja, Peter. Ich glaube, Peter hat gelitten ohne Ende.
Ja.
Nein, aber ernsthaft, da läuft tatsächlich die deutsche nationale Instrumental klassisch. Und David Hasselhoff rennt die Treppe runter und dann wird geheiratet.
Ja, vor dem Captain, der plötzlich doch da ist.
Ja, genau, der ist jetzt einfach doch da.
Ja. Ach ja, es ist einfach
und jetzt
wild.
Könnte der Film vorbei sein? Ja. Aber er ist immer noch nicht vorbei, weil wir jetzt haben wir ja dann noch so zusammengeschnitten noch den Honeymoon von den beiden, der auch so ein bisschen weird ist, weil sie touren ja weiter durch Alaska.
Aber im Zug.
Mit dem Zug.
Ja.
Und manchmal mit Kind und manchmal ohne Kind, also das ist wieder das so random.
Also aneinandergereihte Szenen, die auch überhaupt im Kontext gar nicht zusammenpassen. Also es wäre super gewesen, wenn am Ende nach dem Zusammenschnitt irgendwie eine Einblendung gekommen wäre, dass das jetzt alles innerhalb von einer halben Stunde passiert ist, was man da gerade gesehen hat. Also wie in so einem Film, hier die nackte Kanone, da hat man doch auch sowas.
Ja.
Also ja, es ist einfach wild.
Es ist verrückt. Es ist echt verrückt. Ja, und damit endet das dann, ne? Also das ist wirklich so ein Zusammenschnitt von Reise. Impressionen wie Mitch und Neely Zug fahren und in irgendwelchen Hotels vor Kaminen sitzen und der trägt sie dann ja auch nochmal so über eine Schwelle und solche Geschichten ein. Eieieiei.
Ja, auch diese eigentlich völlig überflüssige Szene mit diesem Rabbi, wie gesagt, die auch später keinerlei Bedeutung in irgendwas hat. Also das ist einfach so ein vermeintlich witzige Szene, die aber auch nicht so richtig witzig ist für das, was sie uns zeigt, sondern nur, dass sie eigentlich da ist, deswegen witzig ist.
Ja.
Also die Szene zeigt ja nichts Witziges. Ja.
Das war vielleicht die Werbung für das Kreuzfahrtschiff und wir haben auch einen Rabbi an Bord.
Ja.
Hier sind alle Religionen willkommen. Ja, ach, ist einfach absurd, ja.
Ich habe ja schon viel Baywatch gesehen, aber mehr so die ersten Staffeln, aber das war ja echt der Hammer.
Wir haben eben noch im Vorfeld drüber gesprochen, würde es einen Baywatch-Podcast geben? Ich würde da aber trotzdem mitmachen.
Ja, geil.
Ja.
Ja. Die musst du selber machen.
Ich glaube, das können wir auch einfach abhaken und für immer vergessen, dass wir das gemacht haben und gesehen haben. Und ja.
Jein, ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wenn ihr Trash mögt und wenn ihr, weiß ich nicht, vielleicht gerne Alkohol trinkt, so. Ich finde, dann kann man in einer Gruppe an diesem Film Freude haben. So, ja. Das geht. Aber nicht, weil er gut ist. Sondern es ist wirklich einfach absurder Quatsch. Es ist eine Frechheit, dass es produziert worden ist. Es ist eine bodenlose Frechheit. Aber es ist halt einfach Trash. Da kann man Spaß haben, aber ernst nehmen kann man das nicht. An keiner Stelle. Wahnsinn.
Ja, es ist spaßiger Trash, der eben auch bei Schläferz laufen könnte. Also wo man einfach komplett drüber ablachen und ablästern kann, weil einfach das, was man sieht, hochgradiger Bullshit ist. Ja.
Und ich habe so lange Baywatch nicht verfolgt. Also ich habe wie Sabine, so die ersten zwei Staffeln oder so. Irgendwie.
Na, die ersten zwei Staffeln, was halt so lief im Sommer.
Genau, hat man mal geguckt. Ja. Jetzt auch nicht intensiv, aber war schon okay. Und
also ich kannte die ganzen Mädels nicht.
Ja, aber ich war echt geschockt, als ich das erste Mal gesehen habe, was da draus geworden ist. schon echt schlimm.
Das ist sehr wild, ja.
Ja. Wir sind ja immerhin in Staffel 8, also und da war, glaube ich, noch kein Ende. Also Baywatch hat ja noch ein paar Staffeln mehr.
Ja, ist ja auch Wahnsinn. Ich meine, das war mal die erfolgreichste Serie der Welt. Na,
ja.
Also da glaube ich nicht mehr, aber muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Ja,
ich glaube, Baywatch ist auch allen Leuten irgendwie doch ein Begriff. Auch jungen Leuten heutzutage würde ich sagen, Baywatch, man kann zumindest grob zuordnen, was es da geht. Ja. Ja. Also das würde ich schon sagen.
Wir haben es immer auf 11 Staffeln geschafft, ja?
Wow.
Also,
okay.
Ja. Wow.
Ich glaube, die muss man nicht alle sehen.
Sagt der Mann, der den Pilot von Staffel 3 von Baywatch Nights gesehen hat.
Und sie hatten ja noch Ableger. Sie hatten ja noch Baywatch Hawaii, sie hatten Baywatch Nights. Also
es gab Baywatch Hawaii? Das wusste ich tatsächlich nicht.
Da gab es auch.
Okay.
Das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube, ich muss mit Gregor mal über den Pilotfilm sprechen.
Das hatten sie auch mal als so Backdoor-Pilot eingebaut, dass dann Mitch auf Hawaii war. Und
ach so, nicht als eigene Serie, sondern...
Ah, das war ein Film. Ich sehe gerade.
Das lief dann, ich weiß nicht, ob es ein Film war oder einen eigenen...
Also ich sehe gerade, 2003 gab es einen 96 Minuten langen Film, der hieß Baywatch, Hochzeit auf Hawaii.
Als heiratet Hobi da.
Ich glaube, wir sollten uns das für irgendwann mal in den Hinterhand
halten. Ja, vielleicht sollten wir das mal in den Kopf halten.
Ja, also allein dieser Titel spricht mich jetzt schon an. Wer da am Ende heiratet. Ja. Ja.
Und zu welcher Musik?
Ja, genau.
Ah nein, jetzt habe ich sie. Bis zur 9. Staffel waren sie in Kalifornien und dann sind sie nach Hawaii umgezogen.
Ah, okay.
Ah, okay.
Das erklärt vielleicht aber auch diesen Film.
Dann wollten sie noch weiter umziehen nach Australien, aber das hat es dann nicht mehr geschafft.
Dann hätte es auch da noch eine Hochzeit gegeben.
Leben und Staunen. Hab's ja nicht mehr geschafft.
Ja.
Ach ja.
Und dann Baywatch Langeoge.
Oh, ich sehe gerade, wir müssen das sogar besprechen. Ich bin da sehr dafür. Ich sehe gerade bei Wikipedia Bezug zur Serienhandlung von diesem Film. Mitch starb scheinbar am Ende der 10. Staffel bei einer Bootsexplosion, sodass er für den Film von den Toten auferstand.
Okay. Ja, Leute, dann halten wir das auf jeden Fall. Gut, das machen wir. Aber nicht morgen.
Nein.
Das heben wir uns vielleicht für die nächste FriendsCon auf, da gemeinschaftlich uns anzuschauen.
Oh ja, das ist eine schöne Idee. Das ist eine wirklich schöne Idee. Und dann werden wir das hier wieder auf diese Art und Weise verarbeiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer launigen Besprechung. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust, euch das mal anzugucken.
Euch das Meisterwerk anzuschauen, ja.
Das finde ich schon gut.
Wir sollten dann noch so ein Voice-Over aufnehmen. Wir schauen uns das nochmal an und geben so einen Live-Kommentar ab und verkaufen das dann. Weißt du, und weil, damit das jemand kauft, geben wir noch irgendwie, keiner kam Elektriker, kam Elektra, frage ich mal an, ob die noch irgendwie ein paar Bilder zur Verfügung stellt. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir das hier beenden.
Ja, das denke ich auch. Kai, Patrick, möchtest du was auf die Playlist setzen?
Möchte ich was auf die Playlist setzen? Boah, glaube nicht. Nö, ich bin einfach fertig für heute.
Das kann ich verstehen.
Ja, dann einfach mal noch so, wo kann man dich denn sonst noch hören, außer hier über Baywatch und die schönsten Folgen?
Ganz kurz gefasst, natürlich im Retrocast, bei dem auch ihr beide schon für besonders hochwertige Machwerke zu Besuch wart.
Leider auch wie ein Kreuzfahrtschiff.
Auch, so finden wir jetzt schon wieder irgendwie eine Überschneidung. Also spannend, ja. Also das sollte man sich anhören, die Besprechung zu Speed 2, bei der auch ganz viel Absurdes passierte. Genau, aber... auch Patrick war schon dabei, zweimal jetzt. Und genau, hört euch das gerne an. Ansonsten, um das abzukürzen, es gibt auch noch die Pixel Hunters. Da geht's mit Pat zusammen um Retro-Gaming und den Outer Limits Podcast. Da geht's mit Peter, auch Grüße an der Stelle nochmal, um die Serie Outer Limits. Ja. Ich habe fertig. Ja.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind auch fertig. Völlig fertig. Wir sind durch. So, und das nächste Mal hören wir uns wieder mit einer regulären Folgenbesprechung von Sequest. Und dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten Spaß. Und damit verabschieden wir uns heute. Macht's gut und tschüss.
Ciao.
Tschüss.